Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Schwangerschaftsabbrüche sind bei uns bei der Dosis Wissen immer wieder ein Thema, weil es immer wieder wichtig ist, darüber zu sprechen. Und das zeigt auch die neue Untersuchung, die beziehungsweise gar nicht so neu ist, die hatten wir ja auch schon mal erwähnt, die ELSA, eine groß angelegte Studie des Bundesgesundheitsministeriums, unter anderem von denen initiiert. Und die ist jetzt rausgekommen. Und das schauen wir uns mal ganz genau an.
Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr immer schon ab 6 in der Früh, jeden Werktag, wenn ihr das möchtet. Und ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe bei diesem großen Thema, aber wir besprechen hier ein Thema in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 24. September.
Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Die Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer, Angebote, Beratung und Versorgung. ELSA, das ist der Bericht, der eben jetzt Mitte August veröffentlicht wurde. So heißt er, so findet ihr ihn auch in unseren Shownotes. Und genau das wird angeschaut. Wie sieht's denn aus mit der Versorgung von ungewollt schwangeren Frauen in Deutschland? Und wir konnten mit der Erstautorin Daphne Hahn sprechen. Sie ist Soziologin an der Hochschule Fulda und Professorin für Gesundheitswissenschaften und empirische Sozialforschung. Und so viel schon mal vorweg. Sie sagte, insgesamt kann man schon sagen, dass die Frauen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen, in der Regel auch ein Angebot finden. Aber bis sie das finden, erleben sie eine Reihe von Barrieren. Und auch Gesundheitsprofis, das wird nämlich in dem Bericht auch beleuchtet, die den Frauen helfen wollen, erleben Hürden. Insgesamt ist der ELSA, dieser Bericht, fast 1000 Seiten stark. So detailliert können wir hier gar nicht drauf eingehen. Und ich gebe mir große Mühe, dass wir die 10 Minuten nicht allzu sehr sprengen. Aber schnappt euch jetzt schnell den ersten Kaffee des Tages. Dann starten wir sofort. Und wie immer beginnen wir mit so ein paar Eckdaten. Fast jede dritte Schwangerschaft in Deutschland ist unbeabsichtigt, jede sechste ist nicht gewollt. Das kann ja ein Unterschied sein. In Deutschland gab es 2024 über 106.000 Schwangerschaftsabbrüche. Aber insgesamt kann man schon mal sagen, die Versorgungslage dafür ist mau. Und das haben wir hier im Podcast auch schon häufiger thematisiert. Der ELSA widmet sich jetzt vor allen Dingen zwei ganz großen Punkten, oder so kann man ihn so ein bisschen aufteilen. Einmal der Punkt des Erlebens, also was erleben die Frauen mit einer ungewollten Schwangerschaft bei der Versorgung? Welchen Bedarf gibt es da? Welche Unterstützung fehlt? Und der zweite große Bereich, eben die professionelle Sicht, nämlich wie bewerten denn MedizinerInnen die Versorgung von den Betroffenen? Haben die Hürden? Gibt's Lösungsansätze dafür? Für diese Fragen wurde ein großes Untersuchungsdesign mehrschichtig angelegt. Einmal zum Erleben der Frauen eine repräsentative Online-Befragung von über 4.500 Frauen, und diese wurden in zwei Gruppen eingeteilt, nämlich gewollt versus ungewollt schwanger, aber Kind bekommen, ausgetragen, versus abgebrochene Schwangerschaft. Und dann wurden vertiefende Interviews mit Frauen geführt, die dann auch den Schwangerschaftsabbruch haben durchführen lassen. Zusätzlich gab es dann auch noch eine Befragung von PartnerInnen. Für diejenigen, die die Beratung oder den Abbruch durchführten, gab es vor allen Dingen eine Umfrage und aber auch nochmal eine Expertengruppendiskussion. Und wie sieht es jetzt wirklich konkret aus? Also, Versorgungslage in Deutschland. Die Versorgungsdichte ist total unterschiedlich, je nachdem, wo man hinschaut. Wir haben zum Beispiel eine hohe Dichte im Osten und im Norden, sprich also in Berlin, in Mettmann, in Sachsen. Da schaut es gar nicht schlecht aus. Aber die geringste Dichte finden wir im größten Bundesland, in Bayern, in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg. Da einfach nur mal zum Vergleich, wenn ich nach Berlin schaue, dann kommen auf 6.500 Frauen eine Einrichtung, die einen Abbruch anbietet. Auf Bayern sind das bei einer Einrichtung 31.400 Frauen. Kleiner Unterschied. Gerade in den schlecht versorgten Gegenden haben wir da die Probleme, dass die GynäkologInnen die Patientinnen gar nicht weitervermitteln können, denn sie kennen die Adressen einfach nicht, wohin sie sie vermitteln könnten. Und es kommt auch dazu, dass eher noch operiert wird, als Medikamente gegeben werden. Und dazu kommen wir später noch, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Wenn man jetzt einen genaueren Blick darauf wirft, wer denn eigentlich die Abbrüche durchführen lässt oder wer sich für einen Abbruch entscheidet, kann man erstmal sagen, da gibt es kein typisches Alter für Schwangerschaftsabbrüche. Die Altersspanne ist enorm breit. Das ist ja das, was wir auch schon von früheren Untersuchungen wissen. Das kann quasi jede treffen. Die große Mehrheit mit ungewollter Schwangerschaft lebt auch in Partnerschaft. Das ist ja auch so ein Vorurteil. Naja, das sind junge Mädels, die das quasi als Verhütungsmethode nutzen. Völlig falsch. 83% leben beim Abbruch in einer Partnerschaft. 90%, wenn sie das Baby am Ende auch bekommen. Also geringfügiger Unterschied. Allerdings muss man auch dazu sagen, und das hat natürlich auch wieder einfach eine Aussagekraft, die Qualität der Partnerschaft ist im Vergleich zu einer gewollten Schwangerschaft eher weniger positiv eingeschätzt. Da gibt es meistens Probleme in einem oder mehreren Lebensbereichen, ob das jetzt beruflich, finanziell, in der Wohnsituation, bei der körperlichen Gesundheit oder bei der Partnerschaft selbst ist, macht ja auch Sinn. Wenn meine Lebensumstände nicht stimmen, entscheide ich mich wahrscheinlich eher nicht für ein Kind, wenn ich Angst habe, ich kann das gar nicht bezahlen. Ich weiß gar nicht, wo das Kind hier wohnen soll, wo ich es unterbringe. Ich habe Angst, dass ich körperlich Schaden nehme aufgrund einer Vorerkrankung. Das sind ja alles völlig legitime Überlegungen. Und daher haben auch 50% derjenigen, die sich für einen Abbruch entscheiden, Probleme in 2 bis 4 dieser Lebensbereiche. Das ist einfach häufiger. Was jetzt die Frauen erleben, das beschrieb uns unsere Expertin Daphne Hahn. Sie sagte, die sind in der Regel schon zufrieden mit der Versorgung, zumindest der größte Teil. Aber man muss dazu sagen, dass ein Schwangerschaftsabbruch natürlich so ein negatives Image hat, dass wir vermuten, dass die Erwartungen an die Versorgung nicht allzu hoch sind. Das heißt also, diejenigen, die dann den Abbruch durchführen lassen, sind in Anführungsstrichen positiv überrascht, so formuliere ich das jetzt mal. Die wenigsten Frauen, die sich dafür entscheiden, zweifeln am Ende an ihrer Entscheidung. Das heißt also, starke Zweifel waren zum Beispiel nur bei 10% in den Befragungen angegeben. Die meisten, nämlich 3/4, sind erleichtert, wenn die Entscheidung gefallen ist und sind sich dann auch sicher, dass das die richtige Wahl war. Viel größer ist die Belastung, also eben nicht das schlechte Gewissen, was man irgendwie hat, sondern viel größer ist die Belastung, dass man Stigmatisierung erwartet und aber auch erfährt. 78% rechnen mit dieser Stigmatisierung nach dem Abbruch und 48% rechnen mit der Stigmatisierung, auch wenn sie das Kind bekommen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, Recht machen kann man sowieso niemandem. Alleine das Nachdenken darüber ist quasi schon schlecht. Wenn ich dann am Ende das Kind habe, auch da wird mit Stigmatisierung gerechnet. Und klar ist auch, beide Gruppen erleben diese Stigmatisierung. Das ist Realität. Deshalb halten sehr, sehr viele ihren Abbruchswunsch geheim. Und das führt wiederum zu weiteren Problemen. Sie fragen nicht nach weiteren Infos. Sie weihen den Freundeskreis nicht ein. Und das insgesamt erschwert natürlich auch die Organisation. Denn für so einen Abbruch werden Dinge benötigt wie Krankschreibung. Eventuell ist eine Kinderbetreuung nötig, denn viele Frauen haben auch entgegen dieser gängigen Vorurteile bereits weitere Kinder ausgetragen. Und es wird natürlich nicht zuletzt eine Begleitung erforderlich sein, wenn man nach dem Eingriff nach Hause geht. Dann kommt noch erschwerend hinzu, es finden sich sehr wenig gute Infos online. Das heißt also, auch wenn da die Gesprächshürde hoch ist, ich kann mich auch nicht online informieren, denn ich finde dazu nichts wirklich Gutes. Und ganz klar, die medizinische Versorgung beim Abbruch ist beschränkt. Das heißt, ich muss auf den Eingriff warten, obwohl ich Zeitdruck habe. Das bedeutet auch, einige der Frauen müssen mehrere Einrichtungen durchtelefonieren, um überhaupt zeitnah einen Termin zu bekommen. Das heißt aber auch, jedes Mal müssen sie in einer ihnen nicht bekannten Einrichtung, die sie auch als Frau nicht kennen, den Abbruchwunsch offenlegen. Das ist emotional belastend. Da wird man wieder eventuell verurteilt. Da erfährt man die Stigmatisierung, vor der man Angst hat. Und es führt vielleicht auch dazu, dass ich nicht wählen kann. Wenn ich mir jetzt eigentlich lieber Medikamente wünsche und keine operative Methode, kann es aber sein, dass die Einrichtung sagt, ja, wir bieten aber nur OP an. Und es fehlt teilweise auch die Aufklärung, welche Methoden es überhaupt gibt. Also ganz grundlegende Dinge, bei denen wir sonst überall sagen würden, ja, meinetwegen Rückenschmerzen, Knieverletzungen, was auch immer, jede Ärztin würde da aufklären müssen. Naja, Moment, Sie haben ja auch folgende konservative Möglichkeiten. Da gibt's meistens gar keine Wahl zu. Dann erleben diejenigen natürlich die staatlichen Restriktionen, Beratungs- und Wartepflicht, habe ich schon erwähnt. Und es gibt eine finanzielle Belastung. Man muss sich diesen Abbruch auch noch leisten können. Der kostet so 200 bis 800 Euro. Fahrkosten natürlich noch nicht mit einberechnet. Und die Krankenkassen übernehmen das nicht. Das kann man theoretisch im Nachgang natürlich beantragen, eine Kostenerstattung. Aber dafür muss man dann auch erstmal die Zeit, die Ressourcen und das Verständnis dieses Antrags haben. So, ein kurzer Blick auf die Uhr und es zeigt sich, Mensch, wir sind eigentlich am Ende dieser Folge angelangt. Und deshalb machen wir jetzt etwas, oder ich mache etwas, was hier bei der Dosis Wissen nicht ganz so häufig vorkommt. Wir machen eine kleine Fortsetzung und zwar genau gleiche Zeit, gleicher Podcast, hier also wieder einschalten. Dann kommt der zweite Teil der ELSA-Studie, besprechen wir morgen hier ab 6 Uhr in der Früh, natürlich auch später, wenn ihr das möchtet. Einfach gleich bei uns in den Kanal reinfolgen, Glocke aktivieren, ihr kennt das alles, dann verpasst ihr das Update nicht. Und da kommt dann der große Rest, der da noch übrig ist, nämlich die Erfahrungen des medizinischen Personals.
Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.